Der Winter ist vorbei und langsam können wir Pullover und Wärmflasche wieder einpacken. Aber das Thema Heizen hat uns in diesem Winter in besonderer Weise beschäftigt. Spätestens seit der Ölkrise in den 1970er Jahren beschäftigt uns ja immer wieder die Frage nach den Ressourcen für Wärme und Strom. Aber wie heizt man ein Schloss? Wie bringt man Wärme in die großen Räume, die hoch und in der Regel schlecht isoliert sind? Diese Frage einer angenehmen Raumtemperatur stellte also nicht nur die Bediensteten, sondern auch die Architekten vor ganz besondere Herausforderungen. In dem neuen Podcast aus der Reihe »Wie das Schlossmuseum lebendig wird – Der Löwe zum Hören« nimmt sie Dr. Bernd Wedemeyer mit auf eine spannende Reise in die heißen Zeiten im Schloss und beantwortet die Frage, wie wurde geheizt, wer musste heizen und was passierte mit den Riesenöfen des Schlosses nach ihrer Ausmusterung. Und am Ende werden Sie lernen, dass Braunschweig eines der modernsten Schlösser im 20. Jahrhundert hatte, mit Gasheizung, Elektrifizierung und Wassertoilette.
Liebe Freunde des Schlossmuseums, ich möchte heute einen Aspekt zur Sprache bringen, der eigentlich in einem Museum so nie besonders berücksichtigt wird, es sei denn, es gibt ein originales Haus, das entsprechende Stücke aufzuweisen hat, nämlich den Punkt der Beheizung eines Schlosses. Ein Schloss hat ja doch, das kann man fast bei allen sagen, den großen Vor- und Nachteil, dass es sehr, sehr große Räume besitzt, vor allem hohe Räume, die schlecht zu beheizen sind, deren Wärme nach oben geht, wo man unten friert und dadurch eine ganze große Anzahl von großen Öfen brauchen. Im braunschweigischen Residenzschloss war das nicht anders. Die großen Säle meistens von einer Fläche von 6x7, 8x11 und noch größerer Quadratmeterzahl brauchten in den Ecken nach innen gestellt zwei große Öfen, die aber, weil das Schloss keine indirekten Lakaiengänge hatten, zur Beschickung dieser Öfen wurden die von den Sälen aus beschickt. Man kann sich das also ziemlich übel nur vorstellen, wer noch mit Öfen und Kohleheizung aufgewachsen ist, kann sich das gut vorstellen, was das für eine große Sache war, frühmorgens um 4:30 dann die Öfen vor allem im Winter vorzuheizen, damit die Säle, wenn der Herzog dann um 7 seinen Dienst antritt hatte, eine wenigstens halbwegs vernünftige Temperatur von vielleicht 12, 13, 14 Grad aufwiesen. Im Schloss standen Öfen der Berliner Ofenfabrik Feilner, mit der auch Schinkel zusammengearbeitet hatte. Die standen teilweise noch bis 1960, bis zum unseligen Abbruch der Ruine. Das waren also 5-6 Meter hohe Heißluftöfen, die von unten befeuert wurden. Leider hat auch ein solcher Ofen 1865 in einer bitterkalten Februarnacht bei einem Ball ausgerechnet den großen Schlossbrand ausgelöst. Es ist also eine Sache mit den Öfen gewesen und man war 1909 froh, dass man sich dieser Öfen so allmählich entledigen konnte. Der zweite, der Herzogregent Johann Albrecht von Mecklenburg, ein sehr weltläufiger, modern denkender Mensch, hatte nämlich vor, in das Schloss eine Dampfheizung einzubauen. Also das, was wir heute als Zentralheizung bezeichnen, baute er damals ein. Und ging das nicht von heute auf morgen? Es brauchte eine ganze Weile, bis alle Räume schließlich, alle Flure, Treppenhäuser erschlossen waren. Aber als Victoria Luise und Ernst August 1913 ins Schloss einzogen, war das Ganze dann vollendet. Man baute die Öfen, die störten teilweise ab, ließ einige stehen, weswegen sie dann halt 1960 immer noch gestanden hatten. Und erreichte damit dann eine wesentlich angenehmere und auch dauerhaftere, so wie wir das heute kennen, Beheizung auch dieser großen Räume. Warum ich das so ausführlich erzähle? Wir haben nämlich im Schlossmuseum keinen Ofen dargestellt. Wir haben lange überlegt, 2009, 2010 sollen wir dieses Thema darstellen. Wir sind schließlich dazu übergegangen zu sagen, nein, wir tun es nicht, weil es einmal viel Platz kostet. Und solch ein Ofen hat ja immerhin eine Quadratmeterfläche von 2 bis 2,5 Quadratmeter, um überhaupt wirksam werden zu können, auch in der Optik. Und das haben wir also dann gelassen. Außerdem, die Kosten waren sehr groß für solch eine Scheinrekonstruktion. Wir haben aber etwas hineingeholt im Thronsaal, und zwar einen der damals nötigen Ofenschirme. Bei einer Zentralheizung braucht man das nicht. Bei einem Ofen schon. Ein Ofen ist also eine wirkliche echte Heizquelle in einem Raum, die teilweise so heiß werden kann, dass man es in der Umgebung nicht aushalten kann. Deswegen hat man früher und auch vor allem im 19. Jahrhundert sogenannte Ofenschirme aus Blech davor gestellt. Im Schloss war das dann eine besonders schöne Form. Die Säulen stützten rechts und links diese Bleche ab, hielten die, Gemälde waren da drauf zu sehen. Also sie fügten sich ganz in das klassizistische Raumbild ein. Und diese Ofenschirme standen halt vor den großen heißen Wandöfen, um die Luft ein bisschen zu verteilen im Raum. Und einen davon haben wir halt im Thronsaal aufgestellt, der gehörte immer dazu. Und jedes Mal ist es interessant, dass die Besucher einer solchen Führung doch dann aufmerksam so weit sind, dass sie fragen, wieso habt ihr hier einen Ofenschirm, wo ihr gar keinen Ofen habt? Und dann kann man halt diese Geschichte dieses Wechsels zwischen einer Kohlebeheizung und einer Dampfheizung, die natürlich in den Kellern des Schlosses auch mit Kohle beheizt wurde, dann schildern, um auch den Wechsel zu zeigen zwischen der Modernität eines Schlosses, das dann um 1910 Anschluss fand an die allmählich sich durchsetzenden Dampfzentralheizung, vor allem in Schulen, in öffentlichen Gebäuden, wobei Wohnhäuser davon noch weitestgehend ausgeschlossen waren. Das Gleiche betrifft die Elektrifizierung des Schlosses, die 1893 allmählich einsetzte und dann vor allem unter Johann Albrecht von Mecklenburg besonderen Zug fand, weil er die Beleuchtung mit Petroleumlampen, wie sie seine Vorgänger, vor allem Wilhelm, der auch schon in seinen späten Jahren hätte elektrifizieren können, es aber auf gar keinen Fall wollte und auch unter dessen Nachfolger Albrecht von Preußen sollte das bewahrt werden, was der alte Herzog überliefert hatte. Also kurz und gut, man wollte diese blakenden Petroleumlampen, die Kerzenbeleuchtung, die natürlich auch immer ein Gefährdungsfaktor waren, ein Brandverursacher möglicherweise, das wollte man nicht. Und ab 1893 und dann vor allem ab 1907 wurde rasch das Schloss durchelektrifiziert, große Kronleuchter nachelektrifiziert, mit sehr merkwürdigen Glühlampen behängt, sodass die eine etwas unförmigen Eindruck plötzlich machten, vor allem im Weißen Saal. Aber das war die neue Zeit, die dann halt auch im Schloss Einzug hielt. Man führte dann auch ein, elektrische Fahrstühle wurden eingebaut, um auch einfach einen schnelleren Ablauf der ganzen haushalterischen Dinge im Schloss erledigen zu können. Schon 1837 gehörte das Schloss zu einem der modernsten Gebäude in der Region, wahrscheinlich auch in seiner Gattung, denn der England-Liebhaber Wilhelm hatte sich aus London etwas mitgebracht, was es in Deutschland nur ganz selten gab oder vielleicht kaum, nämlich ein Water Closet, also ein wassergespültes Toilett. Und das setzte das Schloss damals schon, wie halt eben Anfang des 20. Jahrhunderts, in eine sehr, sehr moderne Richtung. Das alles können Sie dann im Audioguide, in den Heften oder auch auf den Faltblättern, die Ihnen ausgehändigt werden, bei einem Besuch des Schlossmuseums nachlesen.